Viral Stage Dive, der Interview-Podcast über Schweizer Musikschaffende auf, hinter und neben der Bühne.
Hallo und herzlich willkommen zu der mittlerweile schon fünften Folge von Viral Stage Dive. Wieder das Mal mit mir, Matteo, und unserem heutigen Gast, mit Nicolas Sigrist.
Salut zusammen.
Wer der Nicolas ist, erzählt sich jetzt kurz der Dominik.
Der Nicolas Sigrist arbeitet als selbstständiger Filmemacher und lebt in Luzern. Dort geht er täglich nicht nur seiner kreativen hauptberuflichen Tätigkeit nach, sondern organisiert mit Lumberjack zudem jahrelang das There Are Worse Bands Festival und steht als Gitarrist mit der Band Hendrix the Headmaker auch selber auf der Bühne.
Genau, so viel kurz zu deiner Person. Ich glaube, auf die einzelnen Sachen können wir nachher kurz eingehen.
Sehr gerne.
Hat's wenn schon alles gestummen?
Es hat so. Alles gestummen, ja.
Sehr alles gut. Richtig. Wir fangen den Podcast immer mit der gleichen Frage an. Und zwar machst du momentan beruflich das, was du schon immer hast wollen machen, als Kind oder in deinem
Nein.
Alter?
Nein.
Nein. Hat mich jetzt aber ehrlich gesagt auch ein bisschen verwundert.
Ich glaube, das ist ein Job, den man gar nicht weiss als Kind. Also, wo ich zumindest als Kind nicht gewusst habe, dass es ihn überhaupt gibt. Ich glaube, als Kind, also dann ist natürlich noch die Frage von der Definition vom Zeitraum von, also von Kind. Also reden wir von 5 oder 15. Aber ich glaube, dann sind so die Berufe wie, weiß auch nicht, Arzt, Anwalt, Architekt, Pilot, Chauffeur. So Sachen sind bekannt, aber dann gibt es ja ganz viele Berufe, wo man eigentlich nicht so weiss, dass die gibt. Und Filmemacher war sicher nicht darunter gewesen.
Und das ist sicher etwas, was damals zu deinem Kindheitsalter oder zu, ja, in deiner Jugend wahrscheinlich, wo noch nicht mal so mega greifbar war, so, dass man irgendwann mal selbstständig kann Filmemacher werden kann. Weil Technik ist mittlerweile viel weiter heutzutage. Unter anderem, also blöd gesagt, kann sich jeder eine Kamera kaufen.
Mhm. Ja, sicher. Also die Technik von der Cam ist wahrscheinlich weniger entscheidend, weil wir haben schon mit 15 die alte Kamera, also ein Kollege und ich haben die Kamera von seiner Mutter ausgelehnt. Sie ist mittlerweile immer noch da unten im Atelier. Also, das ist so eine alte Cam, wie hier auch eine steht, mit so kleinen Kassettchen. Also, das wäre grundsätzlich möglich gewesen, aber ich glaube, die Distribution ist halt noch viel schwieriger gewesen. Also gerade am Anfang halt noch als Kind, wo Internet wahrscheinlich rum war, aber noch nicht so omnipräsent. Und wie verteilst du denn die Videos und so? Ich glaube, die Hürde ist dann viel grösser gewesen, sicher. Ja. Darum,
um das kurz zu definieren, du bist anfangs 30, wenn es mich nicht täuscht.
Ja.
Oder eher Mitte der
60er. 86er Jahrgang. Ein gut gereifter 86er.
Genau. Du hast auch nicht immer das gemacht, was du jetzt machst. Also Filme, also hast wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal schwer an, als Hobby lang gemacht, aber du bist Lehrer gewesen früher.
Mhm. Eigentlich ist das erste Schuljahr jetzt seit 2007, wo ich keine Festanstellung habe. Ja. Ich habe noch Schule gegeben, das Schuljahr, einfach als Stellvertreter, aber ich habe keine Festanstellung mehr gehabt, aber vorher, ja, richtig. Ich habe das Lehrersemi gemacht. Und bin dann gerade nach dem Semi in Aschlismatt, Schmäntliwuch zu Luzern, eingestiegen und bin dort blub 11 Jahre.
Okay, interessant. Gibt es etwas, eben, du hast gesagt, du hast zwar bis letztes Jahr noch unterrichtet, aber denkst du, es gibt etwas, was du wirst vermissen daran, oder freust dich jetzt so wirklich 100% selbstständig zu sein und quasi nicht mehr auf das angewiesen?
Also ich vermisse es schon. Ich habe eigentlich sehr gerne unterrichtet. Und ich gebe auch immer noch gerne Schule. Wenn immer sich Möglichkeiten gibt und es vom Terminkalender von Gang schauen, zulässt, dann gehe ich gerne Stellvertretungen geben. Ich mache das nach wie vor sehr gerne. Es war eigentlich nicht das Ding, dass ich es nicht gerne gemacht habe und ich habe darum aufgehört, sondern es ist einfach so ein bisschen an der strukturelle Barrieren von der Schule, von der öffentlichen Schule gelegen, wo, glaube ich, nicht so ein bisschen, oder wo ich Mühe hatte, mich dort reinzugeben und mich an die Sachen zu halten und die Vorgaben zu halten, weil ich glaube, ich bin vielleicht ein bisschen progressiver als das Schulsystem ist. Und, ja. Aber das Coole am Selbstständigsein ist, dass man eben selber entscheiden kann, was man macht. Und wir schauen auch jetzt immer wieder, dass wir irgendwie im Bereich vom Wissen vermitteln etwas machen können. Ich habe dir vorhin erzählt, im Moment läuft gerade ein Filmcamp-Woche, wo wir mit Kids Filme machen. Ich habe letztes Jahr noch an einer Kunstschule zwei Wochen lang einen Filmkurs gegeben und wir bieten damit gang schauen, auch Workshops an, wo man entweder zu uns da reinkommt und man gibt da einen Workshop oder wir gehen zu Firmen in Betrieb und schulen dort Mitarbeiter. Also das Wissen vermitteln, das ist nach wie vor ein Bestandteil von meinem Alltag, aber halt weniger prägnant als vorher.
Genau, jetzt hast du schon einen Punkt vorweggenommen, wo ich
dumme Leid, sorry. Sind wir jetzt schon fertig?
Jetzt sind wir fertig. Genau, also wie gesagt, eure Firma, die du mit dem Jonas zusammen hast, heisst Gango Schauen. Und es gibt noch ganz viele andere Gango-Sparten. Mhm. Einer davon ist Gango Lernen. Aber das Richtig. Ist das mit den Workshops, die du gerade gesagt hast.
Genau.
Ja, aber dort hat jetzt auch Connections gemacht. Genau die, wo du
quasi doch die.
Selber gemacht
Mach
hast.
Mach doch die trotzdem noch.
Dass du da so deinen alten Lehreralltag wieder so ein bisschen antriffst und
genau.
Von dem quasi noch nicht selber losgekommen bist.
Ist so. Und Jonas hat eben auch vorher, also er hat soziokulturelle Animation studiert und ist dadurch auch nicht so weit weg von mit Leuten zusammen arbeiten.
Ja. Ja. Jetzt haben wir vorher im Einspieler gehört, du hast eben, machst nicht nur Filme, sondern stehst auch selber auf der Bühne und machst Musik. Was ist bei dir zuerst gekommen, eben als Kind oder als Jugendliche, Musik oder zu filmen?
Das Filmen ist zuerst gekommen. Ich habe eigentlich Musik nie cool gefunden. Also ich habe sehr viel Musik gehört, weil mein Vater hat viel Musik gehört und hat, wie ich finde, einen coolen Musikgeschmack. Und ich habe dann viel von ihm CDs und so genommen und konsumiert habe ich es immer gerne. Ich bin immer gerne an Konzerte gegangen und so weiter. Aber Musik gespielt habe ich eigentlich nie, weil irgendwie als kleiner Bub bin ich halt immer auf dem Shootingplatz gewesen und dann hat irgendwie das Musikmachen sowieso nicht so Platz gehabt. Und dann ist es einfach eine Zeit lang immer noch so Usus gewesen, dass man halt zuerst mit Blockflöten muss anfangen, wenn man ein Instrument lernen und das habe ich einfach immer so doof gefunden.
Habe dass ich zum Glück können umgehen.
Das
können mittlerweile umgehen. Kann man auch Xylophon lernen.
Yes!
Das ist way cooler
als Blockflöte. Wobei ich natürlich mittlerweile würde sagen, Flöte ist eigentlich auch ein cooles Instrument. Aber dazu habe ich das irgendwie einfach nicht so gefühlt. Und durch das wollte ich das eigentlich nie machen. Und ich habe es nie sonderlich gerne praktisch gemacht. Aber im Lehrsemi war es Pflicht, dass du das Instrument spielen musst. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich dann anfange, Gitarre zu spielen. Und dann kaum, also als ich dann wirklich angefangen habe mit Gitarre spielen im Semi, also ich habe relativ spät angefangen, mit 18. Nein, stimmt nicht. 16, 17, irgend so dort. Dann hat es mir eigentlich der mal dann relativ schnell reingenommen. Ich habe viel selber gespielt und es ist dann nicht lang gegangen, bis die erste Band gekommen ist. Also ich würde sagen, ich habe zuerst gefilmt, weil gefilmt habe ich vorher schon, aber dann wirklich intensiv ist dann die Musik eigentlich doch zuerst gewesen. Also ich habe dann sehr intensiv Musik gemacht.
Ja.
Und das Filmen ist dann auch, also gerade nach dem Semi ist das Filmen eine Zeit lang ein bisschen vergessen gegangen. Und Musik habe ich eigentlich durchgehend seitdem immer wieder gemacht.
So schlecht würde es dir das einfach nicht gefallen haben, wenn du quasi müssen ein Instrument lernen. Ich glaube, der Musikstil, den wir damals gemacht haben mit deiner ersten Band, das war, glaube ich, Abin Kova.
Richtig.
Ich tue so, als hätte ich nicht den ganzen Podcast durchgelassen und wüsste das schon. Genau, ist jetzt aber wahrscheinlich vom Musikstil eben ein bisschen härter als das, was wir jetzt erwarten würden, wenn man so mal im Semi Gitarre lernt.
Ja,
so richtig Metal,
ich glaube, das ist, so. Semi steht, also gut, Semi würde ich sagen, ist schon eh so ein bisschen, also ich meine, es hat vor allem die ganze Facette an Leuten im Semi, aber ich würde trotzdem sagen, dass die Seminaristen wahrscheinlich in der Mehrheit eher ein bisschen sozialer gewesen sind, von der Einstellung her, eher ein bisschen links und dann ist der Punk nicht so weit. Zu dieser Zeit halt so der Skater-Punk und so, das Instrument Gitarre ist ja irgendwie auch ist jetzt noch naheliegend, dass man dann so ein bisschen rockig, ein bisschen deftig spielt. Das wäre jetzt anders gewesen, wenn man mit Cello oder Klavier oder Geigen angefangen hat.
Es macht auch huren Spass, wenn man E-Gitarre in Tempo kommt
ist
und
so,
dann möglichst verzählt
ja,
und möglichst
viel. Komm, es tönt einfach gerade, du musst nicht mal einen Akkord drücken, es tönt einfach schon mal geil, genau. ja, und dann ist halt auch noch einfach das Alter, ich weiß auch nicht, auch mit 16 voll pubertär und dann das ist auch nicht entweder Hip-Hop oder Punk oder Metal. Und irgendwie bin ich dann so in die Metal-Szene reingerutscht. Das war nicht so ein bewusstes Ding. Es war wirklich halt so ein bisschen ein Dreischlittern.
wie bist du denn quasi das Filmemachen reingeschlittert damals?
Ganz am Anfang.
Ganz am Anfang?
Wie jeder Typ in meinem Alter, weil MTV Jackass einfach alle geschaut haben und jeder hat das Gefühl gehabt, oh, ich muss auch irgendwo runtergumpen oder irgendwo reinrennen oder irgendwie etwas anzünden. Und ja, ich meine, jetzt hast du das Nattel dabei, also filmst du den Scheiß eh immer. Und dann hast du halt kein Nattel gehabt, keinen Film, also hast du es singen müssen mit etwas anderem filmen. Und dann so irgendwie, ich kann es nicht genau sagen. Und dann haben wir eben die Kamera gehabt vom Kollegen. Und dann haben wir einfach auch sonst in der Freizeit halt wirklich einfach so pubertären Scheiß gemacht. Wir haben auch unser eigenes Jackass gehabt, das hat insane geheissen. Und dann, ja, weiß auch nicht, irgendwie so reinkommen. Und dann haben wir gemerkt, dass so ein bisschen das erzählerische Storytelling mit der Cam etwas erzählen ist cool. Dann, ich weiss sicher, es gibt noch Ferienvideos, die ich gemacht habe, wo ich mit den Eltern in die Ferien gegangen bin. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so genau, aber einfach so der Neid wahrscheinlich zum Sachen festhalten, die Geschichten irgendwie erzählen. Ich habe immer gerne Filme geschaut, das inspiriert wahrscheinlich auch. Irgendwie so. Ich habe im Semi auch immer Cam dabei gehabt und immer viel gefilmt und ich habe schon ein paar Mal gesagt, eigentlich habe ich dort schon eine Art wie einen Vlog gehabt. Einfach ohne das Online-Stellen auf YouTube. Ich habe aber Ende Semi ein DVD gebrannt für alle, die mir in der Klasse waren, mit all diesen Sachen, die wir erlebt haben. Und es sind eigentlich wirklich so einzelne kleine Vlogs mit, weißt du, einem Ausflug oder einem Lager oder so. Irgendwie ein bisschen so.
Das wär genau meine Frage gewesen. Was hast du denn mit diesen Videos gemacht, wo nicht auf YouTube damals schon haben können geladen werden quasi?
Es ist mega lustig, eben ein paar wenige, also ich habe alle geschnitten, also viel geschnitten wirklich, die sind immer noch auf dem PC, halt einfach mittlerweile in einem Format, wo etwa ein Sechzehntel vom Bildschirm ausfüllt. ein paar Sachen habe ich auf DVD gebrannt. Mittlerweile ist es wahrscheinlich auch vor 10 Jahren mal so eine Sekt-Zusammenkunft gehabt. Oder mit einem Teil von der Sekt-Klasse. Und dort habe ich dann auch so einen Clip zusammengestellt. Es gibt ein paar Sachen, es ist aber, glaube ich, nichts online oder so, aber es ist alles auf meinem Server. Und vor allem, ich habe alle Kassetten noch. Ich habe die mal gefunden beim Zügeln. Und es ist eigentlich so ein Langzeitprojekt, die noch zu digitalisieren und dann vielleicht mal etwas Lustiges machen. Übrigens, es gibt einen Vlog von uns, etwa der vor 7 Wochen. Dort hat es auch ein paar kleine Ausschnitte draus.
Sehr gut, müsste ich mir dem noch anschauen. Mhm. Wenn du schon vom Vlog redest, ihr seid meines Wissens so ein bisschen, ja, eine von der einzigen Agenturen oder so, die das so ein bisschen in diesem Stil macht in der Schweiz. Ich kenne es eigentlich von Deutschland und Amerika, kennt man das ja relativ, ja, eben Peter McKinnon, Casey Neistat und alles, wo quasi Filmmacher sind und dann halt einfach zusätzlich noch ein bisschen ihre Arbeit dokumentieren als Vlogs auf YouTube. Wie sind ihr damals zu dem gekommen? Oder hat euch eben gewisse Personen aus dem Ausland irgendwie inspiriert dazu?
Ja, es haben uns sicher Leute inspiriert. Halt all die, ich glaube, wie mit Filmen, der Content, den du selber konsumierst, der inspiriert einen wahrscheinlich auch irgendwie auf eine Art und Weise, um das vielleicht nachzumachen. Und dann sind es genau die Leute, die du gesagt hast, Casey Neistat und Peter McKinnon, die das machen. Und ich habe zeitlang auch viele Podcasts und Vlogs von Gary Vee geschaut. Und ihm sein Credo ist halt schon auch so ein bisschen möglichst viel Content generieren, wenn damit kannst du Aufmerksamkeit generieren, weil das hilft dir schlussendlich zum erfolgreich sein. Oder kann Hilfe sein zum erfolgreich sein.
Ich hätte gerade sagen, hilft es auch in der Schweiz oder wirst du dann vielleicht manchmal eher so ein bisschen als unseriös oder als Weirdo abgestempelt, aber eben, weil in der Schweiz kennt man es wieso nicht. Also es ist so ein bisschen etwas anderes mal, es ist jetzt nicht mega die Duri 0815 Agentur, die voll professionell ist, sondern eben, ihr zeigt auch so ein bisschen von, ja, persönliche Behind-the-Scenes-Sachen davon.
Ich glaube schon, dass es nicht nur förderlich ist für unser Business. Zumindest kurzfristig nicht. Ich glaube, langfristig gibt uns das dann schon recht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass halt dann, ich sage jetzt mal, Luzern Kantonalbank vielleicht denkt, die passen jetzt nicht unbedingt zu uns, sind vielleicht ein bisschen locker oder ja, vielleicht wirkt es auch ein bisschen unseriös, wobei ich nicht behaupte, dass wir unseriös arbeiten. Aber wir haben auch schon Diskussionen gehabt, auch mit dem Maurin da von 110 und Es ist durchaus möglich, dass es halt ein bisschen unseriös kann wirken kann und dass durch das gewisse Projekte dann nicht zu uns kommen. Ich glaube, aber es kommen wahrscheinlich etwa gleich viel auch zu uns. Und wir sagen auch immer, wahrscheinlich ist es auch okay, dass wir die Aufträge dann nicht haben, weil das offensichtlich ist man nicht auf der gleichen Wellenlänge und dann macht das Projekt wahrscheinlich auch nicht so viel Spass. Mhm. Ich glaube, also mittlerweile haben wir ein paar grosse Kunden, also, und die sind dann schlussendlich auch bei uns gelandet. Und ich finde halt, also was wir oft hören, ist, dass die Leute finden, dass eine Stärke von Gang und Schauen ist eben gerade Persönlichkeit, also sind Persönlichkeiten und das unkomplizierte Spontane. Und das können wir natürlich gut so zeigen in diesen Vlogs. Und dann haben wir natürlich lieber, wenn Leute das irgendwie anspricht und sie das sympathisch finden und dann sie so auf uns kommen. Ja, ich glaube, aber zum Frage zu kommen, warum wir das machen, einerseits einfach, weil es Spass macht. Andererseits ist auch, also die Idee ist auch, wie auch bei den Podcasts, eine Art, ein Wissen weiterzugeben an Leute, die vielleicht etwas Ähnliches machen wollen. Wir wollen vielleicht auch ein bisschen motivieren oder inspirieren, dass man sagt, ah, schau, die können das auch, wir wollen das auch machen. Und ich glaube, schlussendlich sind wir alle froh, weil wir konsumieren alle Tutorials auf YouTube und so, wenn man einfach das, was man macht, weitergeht und irgendeiner, der etwas kann profitieren davon, ist ja super cool. Ja, und es macht einfach Spass. Und das ist halt eben das, was ich schätze, am Selbstständigsein mit Gang schauen. Also vielleicht sogar am Selbstständigsein generell gegenüber von der Schule, wie du vorhin auf die Schule gekommen bist. Wir können es einfach machen. Bei der Schule weiss ich noch, wenn du dort eine coole Idee gehabt hast, dann musst du zur Schulleitung müssen und dann vielleicht sogar zur Schulpflege und dann hat es geheißen, also gut, auf nächstes Semester oder auf nächstes Schuljahr können wir dann mal darüber reden, ob man das machen kann. Und der Vlog, ich meine, ich habe mir ein Camp gestellt im Internet. Ich habe gesagt, also Jonas, machen wir es? Ja, wir machen es. Ich kaufe mir ein Camp, es war 3 Tage später da und nach 4 Tagen haben wir können anfangen zu shooten. Und es ist sowieso so, wir haben das mal abgemacht, das zweite, da wir einfach das zweite die Firma haben und hierarchisch. Der Jonas ist zwar ein bisschen höher. wir haben auch gesagt, wenn es einer fühlt, dann machen wir es. Ja. Außer einer findet, das total, ist jetzt ein totaler Scheiß. Ja. Also wenn jetzt würde ein Videoclip für eine Nazi-Band drehen, dann fände es wahrscheinlich die Jonas nicht geil. Und dann würde er wahrscheinlich, wahrscheinlich sagen, nein, das machen wir nicht. Aber sonst kann er grundsätzlich jeder machen, was er will. Und das finde ich recht cool.
Ja, so habe ich sowieso das Gefühl, eben, ich habe vorhin gesagt, es gibt noch ganz viele weitere Gango-Nebenprodukte. Zum Beispiel Gango Käfele.
Ja.
Also ihr habt eine Kaffeesorte irgendwie.
Ein Blend einfach,
ja. Ein Blend kreiert oder branded mindestens. Mhm. Wie kommt es zu dem?
Wir trinken gerne Kaffee. Und es ist wirtschaftlich interessant, wenn man weniger muss zahlen für einen Kaffee.
Dann ist halt noch das eigene Logo drauf. Ja, und genau. Halt noch
Ey, Lukas, es ist genau das Gleiche. Man denkt, wir brauchen irgendwie Merchandise. Wir könnten Tassen bedrucken, das haben wir zwar mittlerweile auch, wir könnten Kugelschreiber und Feuerzeug bedrucken, was jeder macht. Oder wir machen halt irgendeinen Kaffee. Gerade wenn es um einen Kunden geht, den man vielleicht schon mal ein bisschen könnte, ist es irgendwie cool, man bringt einen Kaffee mit. Und dann haben wir einfach gedacht, ja, komm, wir schauen mal um, es gibt mittlerweile recht viele kleinere Österreich, jetzt Luzern. Dann haben wir mit Elle Impossible Roasters einen coolen Partner gefunden, der sich dann, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, aber erst nachdem wir uns zweimal getroffen haben, haben wir gemerkt, shit, wir sind ja zusammen in Säck. Aber das haben wir erst beim zweiten Treffen gemerkt, irgendwie so, hey, jetzt muss ich doch schnell fragen, bist du nicht der Mario? Und dann irgendwie so sind wir draufgekommen. Ja, wir haben ein Video gemacht für sie, als Gegenleistung. Wir werden den Kaffee zahlt. Und irgendwie, bis das mal ausläuft, kommen wir die über und verkaufen sie. Und nachher müssen wir dann, glaube ich, schauen. Aber ey, eben, wir haben eine coole Idee gefunden und haben es gemacht.
Ja, ich finde den Spirit mega cool. Ein weiteres Nebenprodukt oder fast schon Hauptprodukt ist Gangolose. Mhm. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, der Nicolas redet nicht ungern.
Ja.
Und ist quasi so ein bisschen sehr Podcast erprobt. Ja, du hast mittlerweile auch schon, ich habe es heute noch nachgeschaut, echt 65 Folgen
ist möglich, ja.
Auf dem Buckel. Okay. Mit eurem Podcast oder mit deinem Podcast quasi, wo du seit Anfang 2019 machst, mittlerweile auch schon. Durch das bin ich übrigens auf euch aufmerksam geworden. Durch den Podcast, glaube ich, und nicht durch die YouTube-Videos.
Es ist cool, das ist aber gut zu wissen, dass es rechtfertigt Podcast
ist. Ich finde es mega interessant.
Ich glaube, mittlerweile haben wir mehr Aufträge bekommen durch Podcasts als durch die Videos. Ja. Also zumindest von denen, die wir wissen. Ja, wir wissen es auch nicht.
Ja, ja ich kann jetzt nicht zu jedem Thema sagen, wie ist es zu dem gekommen.
Aber bei den Podcasts erzähle ich es eben gerne.
Sehr gut, ja. Dann frage ich es gleich.
Weil das Podcast ist wirklich so ein Herzensprojekt, weil... Also erstens mal höre ich gerne Podcasts und was mit dem Filmen manchmal auf den Sack geht, ist, dass mir das Tendenz halt ist und gerade mit Social Media, hey, ein 60-Sekunden-Video ist schon hure lang. Und du kannst, also es ist extrem schwierig halt wirklich viel Informationen überzubringen. Bei den Podcasts haben Leute irgendwie eine andere Toleranzgrenze, wahrscheinlich auch, wenn man es anders konsumiert.
Zum Teil zumindest.
Ja, zum Teil.
Also ich habe schon gehört, so, was 45 Minuten ist, und viel zu lang, nach 20 Minuten hört man
nicht mehr. Ja, das finde ich also gerne auch lange Podcasts.
Ja, so, je länger, desto besser.
Ich finde grundsätzlich. Auch. Und dann ist das andere, einfach weil ich so fest Fan bin von uns selber, und ich es einfach mega cool finde, dass wir überhaupt das machen können. Wir machen, finde ich, das müsste eigentlich jeder machen können. Und ich glaube, jeder hat schon mal so eine Idee gehabt, komm, wir machen, also ein Klassiker ist, komm, wir machen einen Bar auf. Und sonst gibt es wahrscheinlich tausend andere Sachen, wo Leute irgendwie das Gefühl haben, aber sie machen es dann nicht, weil einem vielleicht der Mut fehlt oder das Wissen fehlt und so weiter. Und mit diesen Podcasts, wenn wir halt eben Leute porträtieren oder interviewen, die auch irgendetwas Spezielles machen. Und zwar ist das ein bisschen eigennützig passiert, weil am Anfang von Gang schauen haben wir ja das Wissen auch nicht gehabt. Das heisst, wir mussten mit Leuten müssen reden, die uns irgendwie das Wissen weitergegeben haben, wie sie es gemacht haben. Und irgendwann hast du gedacht, das ist mega viel Wissen, das in diesen Gesprächen erschaffen wird oder rum ist. Und es ist mega schade, dass nur ich davon profitieren kann und nicht andere. Das müssen wir irgendwie festhalten, sodass dann andere Leute, die vielleicht am gleichen Ort sind wie wir vor ein paar Jahren, durch die Podcasts entweder inspiriert werden oder vielleicht dort sich noch ein paar Infos herausholen können, die dann für sie wichtig ist, um mal etwas zu wagen und den Schritt dann auch zu machen. Und darum machen wir die mega gerne. Jetzt im Moment ist zwar gerade ein bisschen Pause, weil es ist halt eben so ein absolutes Nebenprodukt, das alle am Wochenende aufgezeichnet wird und im Moment haben wir einfach zu viel zu tun.
Ja, und ihr macht es, oder du hast es quasi wöchentlich, glaube ich, gemacht?
Ja, aber aufzeichnet nur einmal im Monat.
Ah, okay, dann hast du quasi einfach... Einen Tag gehabt, dann
ein Tag, fünf Podcasts im okay. Idealfall, ja. Meistens vier und dann hast du den Monat abgedeckt. Ja.
Das ist clever.
Ja, weil du musst überlegen, du kommst jetzt zu mir, also das ist eh ein mega grosser Aufwand. Wenn die Leute zu dir kommen, hast du den Aufwand nicht und dann schaffst du in 8 Stunden, also einfach einen Arbeitstag, schaffst du eigentlich easy viel Podcasts zu machen. Und stimmt. Der Aufwand ist nicht viel grösser, als wenn du hierher kommst und zurückfährst und so.
Genau, Wie passiert bei dir so die Gästeauswahl? Also ich habe, glaube ich, noch nicht so ganz ein Muster können erkennen, was für Leute das du einladest. Einfach ja. So, hey, ich finde dich interessant, ich finde interessant, was du machst. Komm, wir reden zusammen. Ist das so ein bisschen...
Ja, es ist wirklich so, weil es einfach mein Ding ist. Ich kann euch einladen, wer immer ich will. Und ich glaube, es hat wahrscheinlich prozentual eher mehr Musiker oder irgendwie, die im Musikbusiness irgendwie zu tun haben. Einfach weil dort wahrscheinlich mein Netzwerk ein bisschen grösser ist, aber nachher ist es tatsächlich so, wenn ich jemanden sehe und ich finde, hey, du machst irgendetwas Cooles, dann schreibe ich denen. Und meistens ist, ich weiß nicht, wie ist es bei dir, also bei mir sind die meisten Leute, kommen gerne und reden ein bisschen über sich. Ist es bei dir auch so?
Ich glaube schon. Also so lange ist es ja zum Beispiel nicht gegangen, dass du zugesagt hast. Nein, das ist tatsächlich so. Also natürlich, ich habe zwar wirklich effektiv auch schon für diesen Podcast Leute angefragt, die das Gefühl haben, ja, mal grundsätzlich gern, aber ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Mhm. Halt Leute, die wirklich nicht mega normalerweise eben auf einer Bühne stehen oder jetzt zum Beispiel jemand, der irgendwie Playlist-Pitching macht oder so für Spotify-Playlists, wo halt wirklich eigentlich hinter der Bühne arbeitet und sich das nicht gewöhnt ist. Verstehe ich jetzt auch noch, wenn ich sage, okay, ich bin mir noch unsicher, komm, ich überlege mir es nochmal. Aber ja, normalerweise sind die Leute eigentlich schon definitiv positiv gestimmt und schnell dabei. Und ja.
Bei euch sind es eigentlich sind es hauptsächlich Leute, die irgendwie mit Musik etwas zu tun haben, oder?
Ja, aber das Konzept ist. es ist ein bisschen offen. Also grundsätzlich das Ziel ist, irgendjemand, der mit der Musikszene zu tun hat. Also sei das jemand, der wirklich halt auf der Bühne steht und Musik macht oder halt wirklich nur entfernt eben Grafiker ist und irgendwie ein Cover für Band XY macht oder Grafiker für die Band macht. Und das ist natürlich auch eine recht grosse Range an Leuten, die gleich kannst einladen. Eben bei dir ist es jetzt eigentlich, glaube ich, eher vor allem wegen der, zum Beispiel Musikvideos, die du machst oder die ihr macht, mit Gango schauen. Ich glaube, ich bin durch das ein bisschen drauf gekommen, dass ich dich einladen und nicht unbedingt wegen der Band oder wegen dem Aspekt. Auch wenn du das trotzdem machst.
Durch welches Musikvideo bist du aufmerksam geworden?
Ich glaube, durch Videos von Feather & Stone. Weil ich
ganz alte.
Ja, ich kenne den Michi schon relativ lang, seit ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit Musik machen als Singer-Songwriter. Sie haben ja einen Open Stage Amix gemacht. Und dort habe ich ganz am Anfang mal gespielt und darum kenne ich Michi schon ein paar Jahre jetzt.
Das ist lustig, wir haben ganz am Anfang Videos gemacht mit ihnen. 2 oder 3. Und das war das erste Mal, wo Jonas und ich überhaupt zusammen geschafft haben. Dort sind wir eigentlich sogar, ich behaupte, dort sind wir gar noch nicht mal gegangen schauen. Dort habe ich noch selber als Nicolas Sigrist Film gemacht und Jonas zum Projekt dazugehalten.
Ah, lustig. Dann kenne ich quasi eigentlich deine Videos wahrscheinlich unterbewusst schon viel länger, als ich es eigentlich
dachte. Ja, wahrscheinlich. Das ist geil.
Sehr gut. Aber wie gesagt, du stehst auch selber auf der Bühne. Damals mit Abinkova, was es jetzt glaube ich nicht mehr gibt.
Nein, im
seit Anfangsjahr.
Ja, es war eine Abschiedsshow in der Schür.
Ja.
Habe ich mega Freude gehabt, habe ich dann auf die Bühne mit ihnen für einen Song.
Sehr gut. Sagt man auch nicht nein, so in der Schür.
Nein, es war super gewesen, mega schön gewesen.
Genau, was ist für dich so ein bisschen Ausgleich, auch auf der Bühne zu stehen, neben dem Ganzen? Oder was ist für dich das Coolste, eben neben dem Arbeiten und allem, was du sonst noch machst? Was macht für dich so den Hauptreiz aus, selber auch Musik zu machen und eben Konzerte zu spielen und was sonst noch dazugehört?
Also Konzerte spielen ist, glaube ich, etwas anderes. Konzerte spielen ist wie einfach in den Ausgang gehen, finde ich. Das ist pure, wie sagen wir denn? Das ist einfach Pleasure. Shit. Vergnügen. Fuck. Wenn einem die englischen Wörter zuerst einfallen, dann wird es langsam schlimm. Genau, es ist pures Vergnügen einfach. Wie ein also es ist, ich finde, es ist eigentlich auch der Ausgang. Du bist mit den Kollegen unterwegs und du trinkst ein paar Bier und du hast eine gute Zeit. Und ich meine, ja, sind wir ehrlich, es ist cool, wenn man auf der Bühne steht und die Leute kommen nachher und sagen, hey, bist ein geiler Sieg. Es ist irgendwie, das macht Spass. Aber das Musikmachen an und für sich ist, glaube ich, schlussendlich der gleiche Antrieb wie auch das Filme machen, wie auch das Konzert veranstalten. Das habe ich schon mal in einem Podcast mit dem Claude von Lumberjack besprochen. Ich glaube, mir macht es einfach Spass zu erschaffen. Einen Song schreiben, also mit der Melodie meistens unter der Dusche startend und dann einen Song zu schreiben, den aufnehmen und dann sehen, der ist jetzt entstanden und der ist jetzt quasi zum Leben erweckt und den gibt es jetzt mit der Band. Das ist mega cool. Und dann, wenn deine besten Kollegen auch noch in deiner Band sind, dann ist es umso schöner, miteinander Zeit zu verbringen und die Songs zu spielen. Ich glaube auch, das Musikmachen ist ja immer so, ich glaube, Production, das Proben und das Spielen auf der Bühne. Und das Proben ist halt einfach, das ist cool, Proben umziehen mit den Leuten, die du machst und zusammen spielen. Und es ist so eine nonverbale Kommunikation untereinander. Jeder weiss, was er muss machen. Wenn mal etwas, vielleicht kannst du das selber, wenn mal vielleicht einer einen Takt vergegelt, dann, dass die anderen trotzdem irgendetwas checken. Und manchmal ist es doch noch lustig, dann plötzlich findet man sich wieder und man hat einander nur angeschaut, aber irgendwie ist so eine Kommunikation um. Und ich finde das mega schön. Und eben auf der Bühne sein ist halt einfach zu Hause lassen. Es macht Spass. Es gibt sehr viele Aspekte, warum man Musik machen muss.
Wie findest du Studioarbeit?
Studioarbeit finde ich verdammt geil.
Wirklich?
Ja.
Das ist ein Teil, wo ich das auf der Bühne stehe und probe, verdammt geil. Aber Studioarbeit, dann, wo alles 100% perfekt muss sitzen, ja, schwierig. Vielleicht ist es auch mein innerer Perfektionist, der einfach immer da und dort noch etwas findet. Und dann beim 300. Take auch dort noch so eine kleine Nuance. Aber in dem Fall nicht.
Ich mache es mega gern. Jetzt bei Hendrix habe ich ein bisschen weniger Songwriting gemacht. Der Renny hat das gemacht. Jetzt mache ich es wieder. Hauptsächlich. Und bei Abin Kuh habe ich viele Songs geschrieben. Und dann finde ich es schon cool. Dann bist du so in der Papi von dieser Idee und dann im Studio kommt dann das Kind quasi wirklich auf die Welt. Und dann kommt das alles zusammen, was man vorher im Kopf hatte. Das finde ich, das mache ich mega gerne. Ich tue auch gerne im Proberaum miteinander ein bisschen jammen und eine Idee haben, aber nachher ganz schnell ins GarageBand einspielen, dass, man die, dass das wie safe ist, dass die Idee nachher festgehalten ist. Ich mache das gerne.
Okay. Sorry. Leute geben, die Sorry. Das gerne machen. Aber wie ganz am Anfang schon angetönt oder vor kurz, du hast mit Lumberjack, das ist ein
Verein offiziell.
Ist offiziell ein Verein, wir sind glaube ich das Dritte, oder?
Und jetzt sind wir das Dritte, ja, wir haben mit 3 angefangen. Ja. Der Arno, der Sänger von, also grundsätzlich ist es eigentlich aus Abinchova entstanden, weil mit Abinchova haben wollen Gigs spielen, uns hat niemand gebucht, also haben wir sie selber müssen organisieren.
Die hätten wir gerne.
Ja, es ist so, oder? Und dann hast du gemerkt, ja, ist cool, Gigs selber organisieren ist super, aber es ist ein finanzielles Risiko. Also kommen wir sicher uns irgendwie ein bisschen ab. Ja. Wir haben dann 2-3 Mal die Scheuer gefüllt und dann sind halt dann schon grössere Summen geflossen an die Bands und dann ist es cool, dass du einen Verein gehabt hast. Und dann haben wir jetzt den Verein gegründet und dann halt auch unabhängig von Abinchova angefangen, die Sachen organisieren und gemacht haben. Dann ist schlussendlich dann noch der Reni dazugekommen und der Claude. Und jetzt mittlerweile ist der Arno und der Reni wieder nicht mehr dabei und wir sind einfach noch zu dritt.
Okay, aber die haben lange als «There are worse bands» Festival gemacht. Du hast vorhin gesagt, du siehst gerne, wie Sachen entstehen oder so. Ist das auch der Grund, wieso dass du Konzerte organisierst oder eben ein ganzes Festival jetzt mit Lumberjack zusammen irgendwie organisiert oder auf die Beine gestellt hast?
Das habe ich mit dem Club besprochen, das ist irgendwie witzig. Ich finde, also ich meine, ich bin mega gerne dann am Abend dort, wenn das Konzert stattfindet, so ist es dann schon nicht, aber für mich ist eigentlich der spannende Teil die Idee haben und dann von der Idee bis das Festival auf der Beine steht. Das finde ich eigentlich das Geile dann schlussendlich. Das habe ich eben klug gesagt, wenn dann das Festival läuft, dann ist es dann einfach noch, ist cool, läuft es. Aber ich finde es eigentlich geil, dass es läuft. Also ich finde es eigentlich cool, wenn ich dann dort am Festival bin, ein paar Leute sehe im Publikum, die haben verdammt viel Spass. Und ich denke mir dann, ist geil, weil wir die Idee hatten, vor 3/4 Jahren, sind die 2 Leute jetzt dort, trinken ein Bier und haben einen guten Abend. Und das finde ich eigentlich recht cool. Ja.
Ich würde das so ein bisschen unterschreiben. Also eben, ich organisiere auch Konzerte bei uns im Kanton Uri.
Was denn für dich?
Ich weiß nicht, kennst du den Vogelsang?
Den Namen sagt mir etwas, ja.
Das Kellertheater im Vogelsang. Dort bin ich im Vorstand und Chef der Musikgruppe. Also, das ist eine von vielen Sachen und Konzerten und so, die wir organisieren. Und ich würde das komplett unterschreiben mit, es ist zu organisieren, alles, was im Vorhinein läuft und so zu merken, wie so die einzelnen Zahnrädchen in sich greifen. Ist irgendwie das Coole dran. Und wie das Konzert schlussendlich ist, ist mir eigentlich völlig egal an dem Abend. So. Hauptsache, die Leute haben Freude. Ich muss es selber nicht mal mega feiern.
Du kommst auch nicht so mit über, finde ich alle. Du bist die ganze Zeit am Umsäckeln im Backstage und schauen, läuft alles und so.
Genau.
Ich nehme dann auch mal die Bands, die ich wirklich sehe, die nehme ich dann raus, um zu schauen. Aber es gibt auch Übungen, wo ich nicht so viel mitbekommen eigentlich.
Ja, du wirst ja auch nicht nur Bands buchen, die du jetzt unbedingt live sehen willst. Oder sind es wirklich immer so deine persönlichen Favorites? Oder
nein.
Man schaut dann natürlich so, hey, das könnte gut ankommen und das könnte zusammenpassen. Und
nein, also ich will auch nicht zu gross irgendwie. Ich meine, Musik ist schlussendlich etwas völlig Subjektives. Und nur weil ich es jetzt nicht mega feiere, heisst es ja nicht, dass andere Leute das nicht auch cool finden. Aber wir schauen schon, dass wir buchen wahrscheinlich schon Bands, wo wir zumindest im Entferntesten irgendwie auch selber würdet schauen. Und dann ja, geht es auch darum, was passt gerade. Und es sind auch Anfragen rum. Also wir kommen auch Anfragen über und dann finden wir, ja, ich meine, ich würde dich vielleicht nicht schauen, aber ich finde es cool, machst Musik und wir haben einen freien Slot, also komm und spiel. Wenn nicht 5'000 Stutz Gage machst.
Sowieso schwierig.
Dann musst du nicht kommen. Ja.
Also merkt euch, falls ihr mal Lumberjack anschreibt, alles, was nicht 5'000 Stutz Gage ist.
Ja, eher null.
Vielleicht
eher aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich meine, jetzt haben wir seit dem letzten Jahr Worst Bands auch nicht mehr gemacht. Ja. Wir sind am Anfang schon viel aktiver gewesen. In den letzten paar Jahren haben wir vor allem noch die Dare Worst Bands gemacht. Die haben auch viel auf, die haben auch viel Arbeit gegeben, aber zwischendurch haben wir eigentlich viel weniger gemacht. Jetzt das Jahr haben wir es gar nicht mehr gemacht, weil letztes Jahr war zwar ein mega cooles Festival, aber finanzielles Rechtsdesaster.
Ist immer schwierig.
Ja. Und jetzt haben wir Glück gehabt das Jahr. Ich meine, wir haben gesagt, wir machen keinen, das hat es eh nicht gegeben schlussendlich.
Hellseherische
Fähigkeiten. Der Glo, das Theologiestudent, gell, hat wahrscheinlich irgendeine Verbindung gehabt.
Natürlich.
Ja, wir haben jetzt aber schon wieder ein bisschen Motivation zum nächsten vielleicht etwas machen. Aber ja, jetzt müssen wir mal schauen. Cool wäre es sicher.
Fände ich auch. Zum nur mal kurz noch erklären, There Are Worse Bands. There Are Worse Bands Festival. Für unsere mehrheitlich Basler Zuhörer.
Ja.
Der Dominik hat mich letztes Mal darauf hingewiesen, nach der letzten Folge, dass ich quasi vom Blue Balls geredet habe. Und für mich ist es völlig klar gewesen, hey, das findet dann und dann statt und das ist es. Aber kurz in a nutshell, There Are Worse Bands Festival, so ein bisschen das Konzept umreissen.
Das Konzept ist das, dass wir grundsätzlich Live-Musik cool finden. Und wir haben eigentlich so ein bisschen das Gefühl gehabt, wir müssen der Luzerner Bevölkerung die Live-Musik wieder ein bisschen näher bringen. Das war ein bisschen hochnäsisch, wie sagt man dem? Und das Festival war eigentlich so gewesen, im ersten... Und dann war es auch noch anders gewesen. Wir haben eigentlich mit Hendrix the Headmaker noch die Idee gehabt, hey, wir könnten mal eine Woche lang... Wir wollten eine Tour machen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir können nie nicht spielen, außer vielleicht Luzern. Wir machen eine Tour, die einfach in Luzern stattfindet. Da können wir Tour-Shirts drucken mit ganz vielen Locations, aber es sind alles Locations in Luzern. Und dann die Idee gehabt, komm, wir spielen einfach eine Woche lang, jeden Abend irgendwo in Luzern. Dann war nachher die Idee gewesen, ja, wahrscheinlich alleine ist doof, komm, wir holen uns jeden Abend eine zweite Band dazu. Und so ist dann so ein bisschen die Grundidee entstanden, von einer Woche lang immer ein bisschen Konzert. Das haben wir dann schlussendlich nicht gemacht und Stair Worst Bands war dann wirklich gewesen, zwei Wochen lang, jeden Abend, irgendwo in der Stadt Luzern ein Konzert. Mindestens eins, manchmal sind es auch drei gewesen, die parallel waren. Und dann ist halt am Montagabend in einer kleinen Bar, einer spielt am Boden mit der Gitarre, singt Songwriter und einer ist in der Schür im grossen Saal. Dort war noch die Idee gewesen, es ist gratis, also nein, es ist aber nicht gratis. Ich wollte das revidieren, weil ich habe mega lang mit dem Fuka vorgestritten, weil sie gesagt haben, wir sagen das Gratis-Festival. Wir sind kein Gratis-Festival. Wir sind ein Festival, wo jeder so viel dürfen zahlen, wie er wollte.
Ja. Also faktisch gleich gratis, nein, für die meisten.
Nein, ist eben nicht. Das ist aber geil. Der Durchschnitt war bei 8 Franken, die die Leute gezahlt haben.
Was jetzt auch nicht sehr viel ist.
Was nicht viel ist, aber sicher mehr als gratis. Ja. Also wir haben es halt mit Kollekten gemacht, außer wir hatten wirklich eine Kasse gehabt, mit denen hast du zahlen müssen, dann kannst du reingehen. Ja, 2 Wochen lang, jeden Abend, Konzert, von kleinen Locations zu grossen. Jetzt hat es über die Jahre ist das Konzept ein bisschen anders geworden. Letztes Jahr war es teilweise so gewesen, und teilweise war es mit festen Eintrittspreisen gewesen, weil wir wollten den Bands feste Gagen zahlen. Mhm. Vorher haben halt die Band immer auf Prozent gespielt. Ein Drittel von der Gage ist an eine Band, ein Drittel an die anderen, ein Drittel an uns. Ich glaube, jedes Jahr war das Konzept ein bisschen anders gewesen, aber so die Grundidee ist die, möglichst überall eine Woche lang oder 2 Wochen lang ein Konzert.
Hast du in Luzern so ein bisschen einen Geheimtipp oder beziehungsweise so ein Bar oder irgendein Venue, wo du so als deine Lieblingskonzertlocation in Luzern würdest bezeichnen?
Es gibt halt so Klassiker wie, die grossen Konzerthäuser lassen wir jetzt mal weg, aber das Meier ist halt bekannt, dass man dort spielen kann.
Auch schon gespielt.
Genau, aber manchmal ist es auch ein bisschen schwierig im Meier, weil es halt so U-förmig ist und im einen U-Arm spielst, aber im anderen ist das Konzert halt nicht und dann...
Genau, dann ist der meistens und dann musst du fast umlärmen.
Genau, ich glaube, die schönsten Konzerte haben wir in der Metzgi gehabt, was es jetzt leider nicht mehr gibt. Weil es klein ist und die Leute wirklich da waren und zugelassen haben. Oder im Hinnicht, wo noch viel kleiner ist. Ich meine, es ist so gross wie da, der Bereich, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen.
Ihr seht es jetzt zwar nicht, aber gar nicht mal so gross.
Ich würde sagen, es ist auch nicht. 3 auf 4 Meter, irgendwas in dieser Art. Und dann ist es mega schön, weil die 12 Leute, die da drin sind, die sind wirklich an einem Konzert dort und hören zu. Dort haben wir sehr schöne Konzerte gehabt. Das vergesse ich natürlich sicher. Das Bruch Brothers ist halt auch immer gut zum Konzert gehen. Ja, und die anderen, die ich leider vergessen.
Genau. Ich würde sagen, wir kommen langsam sicher mal zur letzten Frage schon. Mhm. The time is flying, wieder mal. 40 Minuten gehen hure schnell vorbei, ab und zu. Wir fangen immer mit der gleichen Frage an und hören auch immer mit der gleichen Frage auf.
Cool.
Und zwar, gibt es irgendjemanden in der Schweiz oder Luzern oder einfach gesamtschweizerische Szene, wo du als most underrated Musikschaffende würdest bezeichnen? Also jetzt nicht, also es kann Band sein, es kann jemand sein, der einfach hinter Kulissen mega, mega viel macht und zu wenig Anerkennung quasi bekommt für das, was er macht. So, ist eine schwierige Frage, ich weiss.
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, vor allem so spontan, weil es jetzt vergesse ich natürlich genau die, die ich eigentlich will sagen und dann morgen fällt es mir ein. Scheisse.
Du kannst es nur nachreichen, dann schneide ich es ganz schlecht rein.
Genau. Wer finde ich most underrated in der Schweizer Musikszene?
Also die Schweizer Musikszene ist sowieso immer schwierig.
Ist sowieso schwierig,
genau. Vor allem, wir sind so ein bisschen drauf gekommen, eben Basel und jetzt Innerschweiz. Ich bin quasi bei Viral mehr oder weniger der einzige Innerschweizer.
Mhm.
Und uns ist nur schon aufgefallen, dass eben so Basler Szene ist voll ein Bubble für sich. Und dann alles, was so Zürich, Bern, Luzern, Innerschweiz ist, ist so ein bisschen ein Bubble gefühlt. Und Tessin ist nun mal so das eigene Ding für sich. Welschland auch. Darum eben so ganz schweizerisch gesehen, ist eh hure schwierig zu sagen.
Absolut.
Aber jetzt so aus unserer Bubble vielleicht.
Also was ich... Ich kann einfach... Es ist schwierig zu sagen, wer es das der most underrated Act ist oder so. Wer ich wirklich sehr gut finde. Und wir feiern die auch immer ab an der Worst Bands. Und wir haben, glaube ich, noch dieses Mal einen sehr geilen Abend mit denen gehabt. Das sind halt Mama Jefferson. Weil es sehr gute Leute sind. Und ich finde den Sound einfach so gut, was sie machen. Und ich finde, die müssten schon längstens international am Touren sein. Was sie nicht machen. Und dann gibt es halt tausende von Bands, die eigentlich super sind, aber einfach full as fuck sind und nichts machen. Was auch ein bisschen ein Grund war, warum wir mit Lumberjack angefangen haben, ja, das Gefühl haben, du bist so geil, jetzt spiel mal das Konzert. Es gibt so viele gute Musiker. Ich weiss es nicht.
Das ist auch eine Antwort. Auch eine aber Antwort. Mama Jefferson, ja, unbedingt auschecken.
Finde ich super.
Würde ich so unterschreiben.
Ah, oh, sorry, der Tobi Gmür. Jetzt ist mir gerade eingefallen.
Natürlich.
Shit, der Tobi Gmür, der hätte viel bekannter müssen sein.
Weißt du, wer hat auch schon den Tobi Gmür gesagt?
Der Gysi.
Der Gysi, natürlich, ja. Der Gysi.
Der Tobi Gmür ist der most underrated Act in der Schweiz.
Ich glaube, der Tobi Gmür wird jedes Mal genannt werden, sobald ich mit einem Luzerner,
ja,
hier irgendeinen Podcast
folge. Yes, doch noch richtig gemacht. Gar noch gerettet.
Sehr gut. Also, Mama Jefferson, Tobi Gmür.
Und Hendrix the Hatmaker.
Und Hendrix the Hatmaker. Einfach zum so ein shameless Self-Plug,
genau,
machen.
Ja,
hat er,
absolut.
Was hat er in den letzten
drei, vier Stunden nicht genug? Hat genau nicht schon genug Werbung gemacht für mich. Jetzt auch noch das.
Okay. Ja, ich glaube, dann kommen wir langsam zum Ende. Merci vielmals, bist du dabei gewesen.
Merci vielmals fürs Dasein. Ist cool gewesen.
Fürs Einladen da im...
Du hast dich eingeladen.
Stimmt, ich habe mich einfach frech selber eingeladen. Ja. Aber es ist sehr... Ja, ich erwähne es jetzt doch noch. Es ist die bequemste Folge bis
sehr
jetzt
schön
in dem Sessel hier. Also es ist
freut mich natürlich.
10 von 10.
Cool, danke.
Gut, dann geht es 2 Wochen weiter mit der Folge von Dominik. Und in einem Monat dann wieder mit mir und dem nächsten Gast, den ich selber noch nicht weiss, wer es ist. Schaut doch unbedingt noch auf viralviral.org vorbei. Da gibt es auch noch interessante andere Sachen außer Podcasts. Und ja, dann hören wir uns dann wieder. Merci vielmals fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Ciao zusammen.